hupende Autos, Schimpfworte fliegen hin und her, Trillerpfeifen der Polizei. Nur mit Mühe gelingt es den Uniformierten, die Massen von der Fahrbahn zurück auf die überquellenden Bürgersteige zu drängen. Aber heute ist im Stadtzentrum von Los Angeles, der pulsierenden 14-Millionen-Stadt Südkaliforniens, auch wieder etwas Besonderes los. Gegenüber einem der größten Warenhäuser der Stadt drängen sich Tausende aufgeregter Menschen. Alle sehen auf die hohe, abgesehen von den Fensterreihen, glatte Fassade des Warenhauses. Ein Fassadenkletterer hat auf einem Plakat angekündigt, dass er an diesem Tag zu einer festgesetzten Zeit das Warenhaus ohne Hilfsmittel bis zum Dach erklimmen werde. Nun stehen sie dort wie die Trauben. Ungeduldig warten sie auf die große Sensation. Viele in der Menge schauen wieder und wieder auf die glatte, hohe Wand und schütteln wortlos den Kopf. Andere fuchteln mit den Armen, um ihrem zweifelnden Nachbar klarzumachen, welchen Weg der Klettermaxe für seine waghalsige Besteigung voraussichtlich nehmen wird. Endlich ist es soweit. Ein junger, drahtiger Bursche im engen, hellblauen Trainingsanzug, der weithin auffällt, taucht auf. Und langsam und vorsichtig beginnt er mit der Besteigung der Wand. Wer ein Fernglas hat, sieht den Gesichtszügen des Kletterers an, dass es für ihn die normale Art zu sein scheint, auf das Dach eines hohen Warenhauses zu gelangen. Schon schwingt er sich auf eine Fensterbank. Dann steigt er über einen nur ganz wenig hervorstehenden Ziegelstein weiter auf ein schmales Sims. So steigt er Stück für Stück in die Höhe, gespannt verfolgt von den Blicken unzähliger Menschen. Das Unglaubliche scheint Tatsache zu werden. Schon nähert er sich dem Dach. Man kann deutlich sehen, wie der Mann die Wand über sich rechts und links abtastet, um wieder etwas zu finden, das fest genug ist, seinen Körper zu halten und ihm weiterzuhelfen. Da scheint er etwas erspäht zu haben, das wie ein graues Stück Zementputz oder wie ein hervortretender, verblichener Ziegelstein aussieht. Er streckt sich weiter nach aus, kann es aber nicht erreichen. Atemlos starrt die Menge nach oben. Vielen läuft es eiskalt über den Rücken. Der Mann dort oben zögert einen Augenblick. Dann führt er eine blitzschnelle Bewegung aus, um mit einem leichten Ruck nach dem vermeintlichen Vorsprung im Gemäuer zu greifen und stürzt im selben Moment vor den schreckerstarrten Augen der Zuschauer ab. Mit dumpfem Laut schlägt er zerschmettert auf dem Boden auf. In seinen Händen findet man ein knäuelgraues Spinngewebe. Was er offensichtlich für einen tragfähigen Stein gehalten hat, war in Wirklichkeit nur ein leeres, vertrocknetes Nichts. Wie viele Menschen gleichen in ihren religiösen Vorstellungen diesem Fassadenkletterer? Sie versuchen aufgrund eigener Anstrengungen und Überlegungen den Himmel zu erreichen. Sie glauben, nach ihrer eigenen Fasson selig werden zu können, oder sie leben nach dem Motto, tue recht und scheue niemand. Aber sie werden am Ende die bittere Erfahrung machen, dass sie sich nur auf ein Spinnengewebe verlassen haben und dass sie für ewig verloren sind. Viele Leute in unserer Zeit, sie belächeln Menschen, die an Jesus glauben und Jesus nachfolgen. Und sie meinen, das ist doch überholt, veraltete Ansichten. Aber Gott sagt, Gottes Wort wird ewig bleiben. Und Gott sagt über diese Menschen, die also meinen, sich auf ihre ganzen Sicherheiten und Pläne und so weiter zu verlassen. Gott sagt, täusche dich nicht. Und er sagt über diese Menschen in Jesaja 59, Vers 5 und 6 Folgendes. All ihre Bemühungen, ihre Anstrengungen, auch der Religiosität, sind Gewebe von Spinnen. Sie weben Gewebe von Spinnen. Ihr Gewebe taugt nicht zur Bekleidung und mit ihrem Gewirke kann man sich nicht zudecken. Gott sagt, es ist nichts Bleibendes. Es ist ein Trugschluss, wenn wir meinen, unsere Hilfe und unsere Kraft außerhalb von ihm zu finden. Und in Jesaja heißt es auch, warum dieser Mensch sich in diesem oder Menschen sich in diesen Täuschungen hineinbegeben oder in so Vergängliches hineinbegeben. Vers 8 sagt er in Jesaja 59, weil sie den Weg des Friedens nicht kennen. Es ist kein Recht in ihren Spuren. Ihre Pfade machen sie sich krumm. Jeder, der sie betritt, hat keinen Frieden. Es geht Auch an anderen Stellen heißt es so, sie suchen nicht nach Gottes Gerechtigkeit. Sie wollen gemäß ihrer eigenen Gerechtigkeit leben und ihr Leben darauf aufbauen. Und Gott sagt, ein Leben aufzubauen außerhalb von ihm ist immer ein Gewebe von Spinnen, das wir uns weben. Und auch wenn es das ganze Leben irgendwie gut zu laufen scheint, am Ende werden wir abstürzen und ohne Hoffnung, ohne Christus in die Ewigkeit gehen. Die Folgen von diesem Weg ohne Frieden, sagt Jesaja in Kapitel 59, Vers 9 weiter, darum ist das Recht fern von uns und Gerechtigkeit erreicht uns nicht. Wir hoffen auf Licht, siehe das nur Finsternis, auf Lichtglanz, aber in dichtem Dunkel gehen wir umher. Wir tappen herum wie Blinde an der Wand und wie die, die keine Augen haben, tappen wir herum. Wir stürzen am Mittag wie in der Dämmerung, so wie dieser Fassadenkletterer. Die Sicherheit, die man dachte, das bringt mir Sicherheit, da habe ich einen festen Halt, wird einstürzen und zusammenbrechen. Und Jesaja schließt es ab und sagt, wir sind unter Gesunden den Toten gleich geworden. In Hiob steht noch etwas zu denen, die Gott vergessen oder die Gott überhaupt nicht in ihr Leben mit einbeziehen. In Hiob heißt es dann, so sind die Pfade aller, die Gott vergessen und des Gottlosen Hoffnung geht zugrunde. Seine Zuversicht, also die Zuversicht des Menschen ohne Gott, ist ein dünner Faden. Ein Spinnengewebe ist das, worauf er vertraut. In seinem selbstgebauten Haus fühlt er sich sicher, aber es bleibt nicht bestehen. Er klammert sich daran, findet aber keinen Halt. Manche Menschen suchen ihre Erfüllung und ihr Glück in Familie oder im Beruf oder in religiösen Aktivitäten, in sektiererischen Gruppen, in Esoterik, in falschen Religionen. Sie suchen ihren Weg dort und ihre Antwort dort, aber Gott sagt, es sind Spinngewebe, es sind einfach Spinngewebe. Also, ich lese nochmal die Stelle von Hiob. So sind die Pfade, oder so ist das Ende, sagt die Septuaginta, so ist das Ende aller, die Gott vergessen, und des Gottlosen Ende, und seine Hoffnung geht zugrunde. Seine Zuversicht ist ein dünner Faden, und ein Spinngewebe ist das, worauf er vertraut. In seinem selbstgebauten Haus fühlt er sich sicher, aber es bleibt nicht bestehen. Er klammert sich darin, findet aber keinen Halt, so wie der Fassadenkletterer. Viele Menschen suchen ihren Halt, auch wenn sie zu Christus gekommen sind, in religiösen Bemühungen und Übungen, aber da komme ich gleich noch dazu. Gott möchte nicht, dass wir am Ende dastehen und alles, was wir in der Hand haben, ist totes, trockenes Spinngewebe. Er möchte, dass wir auf einem festen Fundament stehen in unserem Leben, jetzt schon, in dieser Welt, in dieser Zeit. Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann stellen wir fest, dass der David darüber schon sprach und er hatte ein festes Fundament unter seinen Füßen. Er wusste um all das Trügerische und um all den Schein, er war ein König. Und er wusste, auch als König kann ich mir kein Glück einkaufen, als König kann ich mir keinen Frieden einkaufen und als König kann ich mir auch mit all meiner Macht keinen sicheren Halt verschaffen, der in die Ewigkeit reinreicht. Von daher sagt David im Psalm 62, Vers 2 und 3, nur auf Gott vertraut still meine Seele, von ihm kommt meine Hilfe. Nur er ist mein Fels und meine Hilfe, meine Festung. Ich werde kaum wanken. Ja, David sagt, sein Felsen, darauf, wo er gebaut hat, sind nicht seine irdischen Möglichkeiten. Und er hatte als König viele Möglichkeiten. Er sagt, nein, im Psalm 62, Vers 2 und 3, nur auf Gott vertraut still meine Seele. Von ihm kommt meine Hilfe. Nur er ist mein Fels und meine Hilfe, meine Festung. Ich werde kaum wanken. David hat manche Erschütterungen auch in seinem Leben erfahren, familiär, als König und auch im wirtschaftlichen Bereich. Manche Erschütterungen, Versagen in seinem persönlichen Leben. Aber Immer wenn er sich auf Christus gründete, immer wenn er sich auf den Felsen stellte, dann war er in Sicherheit. Im Psalm 18, Vers 3 sagt er, der Herr ist mein Fels und meine Burg und mein Erretter. Mein Gott ist mein Hort, bei dem ich mich berge, mein Schild und das Horn meines Heils, meine hohe Feste. Im Psalm 125, Vers 1 sagt er, die auf den Herrn vertrauen, sind wie der Berg Zion. Der wankt nicht, der bleibt ewig. Die auf den Herrn vertrauen, sind wie ein Berg, wie der Berg Zion. Der Berg Zion ist auch als Bezeichnung für Gottes Berg. Gott ist unerschütterlich, er wankt nicht. Und David sagt, wer sich auf Christus stellt, der steht auf einem Felsen, der nicht wankt. Er kann im Vertrauen seinen Weg gehen. Im Neuen Testament wird dann wieder auf diesen Felsen Bezug genommen, in 1. Petrus Kapitel 2, Vers 6. Da heißt es von Petrus, so schreibt er, denn es ist in der Schrift enthalten, also er meint damit im Alten Testament, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Ich lege in Zion einen kostbaren, einen auserwählten Eckstein. Wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden, wird nicht abstürzen, wird nicht zugrunde gehen, wird am Ende, wenn sein Leben hier auf dieser Erde beendet ist, in Sicherheit bei Gott in das ewige Reich, in das himmlische Reich eingehen. Wenn wir in das Neue Testament hineinschauen, ich wollte mit euch keine Bibelarbeit in dem Sinne machen, aber dann schaust du, dann steht immer wieder geschrieben, dass dieser Felsen ist Christus. Jesus ist dieser Felsen, auf dem wir unser Leben gründen. In 1. Korinther 10, Vers 4 wird uns gesagt von dem alttestamentlichen Volk Israel, als es aus Ägypten auszog, alle tranken denselben geistlichen Trank. Interessanterweise, er spricht da von dem Felsen, aus dem Wasser kam, er spricht von der Versorgung durch Manna, er spricht von der Versorgung durch Wachteln und er sagt, alle diese ganzen Menschen, die dort aus Ägypten ausgezogen waren, um in das gelobte Land zu kommen, alle tranken denselben geistlichen Trank. Wir wissen ja, dass die Schätzungen da unterschiedlich sind. Manche meinen, dass etwa aus Ägypten damals 6 Millionen Israeliten ausgezogen sind ins verheißene Land. Manche gehen von 3 bis 4 Millionen aus. Ich bleibe in der unteren Kategorie, das sind immer noch genug Menschen. 3 bis 4 Millionen Menschen, die aus Ägypten auszogen, um das verheißene Land einzunehmen. Und all diese Menschen, diese Millionen, die dort auszogen, sie alle wurden übernatürlich von Gott, von Jesus, wie wir es gleich auch sehen, versorgt und getränkt. Und es heißt, sie bekamen alle diese Menschen, die dort sind. Und da spreche ich jetzt ganz besonders an uns Gläubige. Wir sitzen in einer Gemeinde, wir gehören zu einer Kirche, wir lesen dieselbe Bibel oder die gleiche Bibel, jeder natürlich seine eigene. Wir haben alle denselben geistlichen Trank. Und doch gestaltet sich das Leben der Einzelnen, die dasselbe essen, die dasselbe trinken, doch so unterschiedlich. Da sind die einen, Jesus nennt das ja so in diesem Gleichnis vom vierfältigen Acker. Er sagt, die einen, dann wird das Wort Gottes ausgestreut. Sie bekommen auch dieses geistliche, lebendige Wort Gottes. Aber sie nehmen es freudig auf und sagen, wow, cool, gute Message, gute Botschaft. Und sie freuen sich für eine kurze Weile. Aber sie machen das nicht fest in ihrem Leben, was sie gehört haben. Und Jesus sagt, der Teufel kommt und nimmt es ihnen weg. Dann sagt Jesus, das sind die anderen, bei denen ist auf das Felsige gebaut. Aber wenn Druck kommt, wenn Unannehmlichkeiten des Lebens da sind, dann verlassen sie das Wort, verlassen sie die Basis des Wortes und begeben sich wieder in alte Verhaltensmuster und alten Lebensstil zurück. Und das, was Gott ihnen an geistlichem Gut und Leben gegeben hat, das geht ihnen wieder verloren. Dann sagt er, dann sind andere, das ist wie, die sind unter das Dornige gesät. Und diese Leute, sie nehmen das Wort auch mit Freuden auf. Aber bei ihnen im Leben überwiegt die Lust am Leben, es bei vielen überwiegt die Lust, einfach das unmoralische Leben der Vergangenheit weiterzuführen. Einfach, sage ich mal, Leben mit Jesus und früherer Lebensstil, gottloser Lebensstil miteinander zu verknüpfen, miteinander zu verbinden. Und Jesus sagt, das funktioniert nicht. Die Leute, die das probieren, so sagt er es in diesem Gleichnis, sie kommen niemals zur Frucht. Sie kommen auch niemals zum Frieden, weil ständig ecken sie an, ständig wird ihr Leben auch begleitet von Dornenstichen und sonstigen Attacken. Es ist das Gleiche, was im Alten Testament steht. Und ich sage, wir auch als gläubige Menschen, wir haben alle den gleichen Ausgangspunkt. Als wir uns zu Jesus bekehrten, als wir Jesus in unser Leben aufnahmen, dann bekamen wir alle, du und ich, jeder von uns, das gleiche Maß des Glaubens. Als ich gläubig wurde, hatte ich kein Gramm mehr Glauben mehr als du. Wir bekamen alle von Gott ein Maß des Glaubens, auf dem wir aufbauen konnten. So, jetzt gibt es den Unterschied, was machen wir mit diesem Maß des Glaubens, das Gott uns geschenkt hat, dieses Vertrauens in ihn. Ich wurde ein Bibelforscher. Ich fing an, die Bibel zu studieren und zu wälzen und fing an, Bibelteile auswendig zu lernen. Und ich fing an, die Bibel, das, was Gott über ein gutes und zufriedenes Leben und ein glückliches Leben schon hier auf dieser Erde sagt, ich fing an, das in mein Leben einzupflanzen und meinen Lebensstil neu auszurichten auf das, was ich in Gottes Wort fand, was mir zum Heil, was mir zum Frieden, was mir zur Errettung dient. Ich ließ mich darauf ein. Ich weiß, manche, die mit mir auf dem Wege waren damals und ihr Leben Christus gaben, sie gingen in die Kategorie dieser ersten drei vom Ackerfeld. Ich bin hineingegangen in den vierten Ackerfeld. Der vierte Acker ist die, da wird auch das gleiche Wort hineingesät, der gleiche Segen wird hineingeschickt wie bei den anderen. Aber dieser Mensch fängt an, sich darauf einzulassen, damit zu gehen, es in sein Leben einzupflanzen, und er bringt Frucht, sagt Jesus. So, drei Viertel der Zuhörer bringen keine Frucht, sondern führen ein Dasein, das vielleicht jämmerlich und manches Mal beklagenswert ist, aber ständig irgendwie auch von der Last des Lebens nur geprägt ist, ohne in die Ruhe Gottes einzugehen. Die aber, die das Wort aufnehmen, die bringen Frucht in Geduld, sagt der Herr. Sie machen das in Geduld. Ja, sie haben auch Anfechtungen. Ja, sie haben auch Attacken. Sie haben auch Angriffe. Aber sie haben sich entschieden, das, was ich im Wort gehört habe, darin laufe ich jetzt mit Geduld. Gott hat es gesagt, Gott hat es versprochen, ich werde es erleben und ich werde keinen Rückzieher machen, egal wie mir der Wind um die Ohren pfeift. Das Gleiche erlebte das Volk Israel, als sie dort aus Ägypten rausgeholt wurden. 1. Korinther 10, 4 nochmal. Alle tranken denselben geistlichen Trank, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen. Da sind wir wieder bei dem Felsen, von dem David schon sprach. Sie alle tranken aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitete. Der Fels aber war der Christus. Es gab keinen Unterschied in der Ernährung. Es gab keinen Unterschied in Erfrischung. Es gab keinen Unterschied in irgendeiner Versorgung. Es gab aber in dieser Kategorie von Menschen, die dort auszogen, diese 3 bis 4 Millionen Menschen, gab es den größten Teil, die ihr Vertrauen nicht in Gott setzten. Wir wissen auch, die Bibelleser wissen es immer, wenn irgendeine Krisensituation kam, wo ist denn Gott, warum macht er nicht, warum tut er so, dann kommen die Kundschafter, die Verkehrten, und sagen, ihr werdet nicht den Sieg haben, man wird euch auffressen, man wird euch erledigen, lasst uns lieber abhauen, und alle entscheiden, wir gehen nicht in das verheißene Land, das könnte zu viele Probleme machen. Alle hatten die gleiche Grundlage, den gleichen Glauben, die gleiche Ernährung, die gleiche Erfrischung. Alles war das Gleiche, nur die einen wandten das für ihr Leben an und die anderen wendeten es nicht an. Der Fels aber, der mitfolgte, war Christus. Aber nicht alle vertrauten ihm. Wenn du hineinschaust in die Geschichte des Volkes Israels, dann zeigt es, dass sie an der Versorgung Gottes voll teilnahmen. Aber sie vertrauten Gott nicht rückhaltlos. Wenn du die Geschichte anschaust, dann merkst du, dass da verschiedene Leute waren, sie holten sich noch andere Götzen rein. Sie holten sich noch andere Lebensstützen rein. Sie holten sich Dinge rein, wo sie sagten, Christus allein kann nicht genügen. Ich muss auch mich noch auf mich selber stützen. Ich muss mich auf die Erfahrungen vielleicht meiner Vorfahren stützen. Ich muss mich mehr auf meinen gesunden Menschenverstand, der ja oft raponiert ist, ich muss mich auf ihn stützen. Wenn du die Geschichte anschaust, da gab es welche, die beim Volk, die aus diesem Volk, die auszogen, und es steht in der Bibel, dass es wenige waren, die setzten ihr Vertrauen voll in Gott. Und diese erlebten Veränderung, Versorgung, und sie waren erfolgreich auch in ihrem Leben. Aber dann gab es die, die die Götzen mitschleppen. Wenn du in die Bibel hineinschaust, ein Großteil des Volkes, das auszog, schleppte die Statuen, die sie an Ägypten mitgenommen hatten, mit. Da gab es die Statue des Moloch. Moloch war ja dieser Götzenaltar, in dem dann ein Feuer angezündet wurde, und dort wurden dann diesem Gott Moloch, diesem Götzen, diesem Dämon, wurden dann Babys geopfert, kleine Kinder geopfert, um diesen Dämon zu beschwichtigen. Während der ganzen Reise, während der ganzen 40 Jahre durch die Wüste, schleppten sie diesen Altar mit. Und sie machten eins klar: Christus allein, der Felsen, der uns begleitet, genügt nicht. Wir brauchen noch den Moloch, den müssen wir besänftigen, der wird uns schützen, der wird uns Rückhalt geben. Und da gab es die andere, die haben die Standarte des Saturn getragen, steht in der Bibel. Das schleppten sie die ganzen 40 Jahre, das trugen sie mit sich, die Standarte des Saturn. Die Apostelgeschichte berichtet nochmal rüber. Der Stephanus ist es in seiner Predigt, der sagt: Leute, ihr habt bis zum Schluss, habt ihr diese ganzen Standarten und diese Götzenaltäre mitgeschleppt. Du musst dir vorstellen, da gab es in diesem 3 bis 4 Millionen ausziehenden Volk, da gab es eine Gruppe, die trugen das Zelt der Begegnung mit sich. Und sie vertrauten Jahwe, sie vertrauten Gott. Aber da gab es welche, die sagen: ja, Jahwes Versorgung, ja. Wir vertrauen ihm auch gewisserweise, aber wir brauchen noch unsere anderen Stützen. Wir brauchen unsere anderen Götter und Götzen. Und so lebten sie. Und schlussendlich, wenn du hineinschaust in die Bibel, dann stellst du fest, dass alle die, die sich die ganzen Krücken in ihr Leben mit hineinnahmen, die sich auch Ersatzreligion in ihr Leben mit hineinnahmen, dass sie das Ziel nicht erreichten. So wie dieser Fassadenkletterer erlebten sie einen bitteren Absturz. In 1. Korinther 10, Vers 5 heißt es: an den meisten, oder lassen wir nochmal Vers 4, alle tranken denselben geistlichen Trank, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitete. Der Fels aber war der Christus. Aber ich sagte, nicht alle vertrauten ihm. An den meisten von ihnen aber hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie sind in der Wüste hingestreckt worden. Das waren die, die Christus und mein Leben, Christus und mein Weg, Christus und meine Gedanken, Christus und ich und ich und ich. Und sie kamen um. Sie haben das Ziel nicht erreicht. So wie dieser Fassadenkletterer stürzten sie ab und ihr Leben endete in Katastrophe und Tod. Wenn wir in das Neue Testament hineinschauen, dann stellen wir auch fest, auch in den Briefen, dass es da Menschen gibt, die ihr Vertrauen voll in Jesus Christus setzten. Aber dann sehen wir auch die mahnenden Worte und manches Mal auch die klagenden Worte der Apostel, die da schreiben und sagen: wir haben doch Christus, der ist doch genug. Wieso wendet ihr euch anderen Göttern vor? Galater zum Beispiel, den Brief an die Galater, an die galatische Gemeinde. Die ganze Gemeinde ist sogar aus der Gnade gefallen. Sie fingen an, die ganzen alten Rituale wieder in ihre Gottesdienste mit einzuführen. Und wir lesen von Galater, und Paulus sagt: wenn ihr diesen Weg so beschreitet, dann, sagt er, habt ihr Christus verloren. Dann seid ihr aus der Gnade gefallen. Ihr könnt nur in Gnade leben oder in eigenen Werken und Leistung. Es gibt für uns keine Alternative. Es gibt für uns nur dieses Wenn oder. Wir haben Christus oder wir haben Christus nicht. Gemixt geht es nicht. Gemischt Christus und meine Erfahrungen. Gemischt Christus und mein altes Leben. Gemischt Christus und meine alten Gewohnheiten. Christus und mein alter Lebensstil kann nicht funktionieren. Christus und meine theologischen Überzeugungen. Ich habe gedacht, als ich mich darauf vorbereitete für heute Abend hier, da habe ich gedacht, wie selbst die Aufrichtigkeit unseres Glaubens oder die Erkenntnis uns zu einer Religion neben Christus werden kann. Ich habe mich zurückerinnert als junger Prediger, als ich feststellte, als ich den Glauben der Bibel feststellte, ein Mensch des Glaubens, wenn du so willst, wurde. Ich wusste auf einmal, ich bin Gottes Gerechtigkeit. Ich wusste auf einmal, alles ist euer. Ich wusste auf einmal, er ist der Herr, mein Versorger. Ich wusste, er ist der Herr, mein Arzt. Ich wusste, in ihm habe ich alles Genüge. Aber ich fing an, über diese meine Erkenntnis, wer ich in Christus bin, fing ich an, stolz zu werden. Ich fing mich an, zu überheben über alle, die nicht diese Erkenntnis hatten. Ich fing manchmal an, Streitgespräche zu führen mit solchen, die nicht meiner Erkenntnis anhingen, die ja richtig war, die ja wahr war, die ja dem Wort entspricht, zu der Erkenntnis, zu der ich heute noch stehe. Aber ich wurde in dem Sinn nicht ein Streiter für Christus, sondern ein Streiter für meine Erkenntnis. Und ich lebte eigentlich nicht mehr und wirklich nicht mehr mit Christus, sondern die Erkenntnis, die ich gewonnen habe, die wurde zu meinem Gott. Die wurde zu meinem Maßstab. Aber Erkenntnis ohne Christus besitzt keine Kraft. Erkenntnis ohne Christus besitzt kein Leben. Und ich habe einen bitteren Absturz erlebt, so wie dieser Fassadenkletterer. Ich war ausgebrannt und ich habe Fehler gemacht und ich bin abgestürzt. Und ich bin einige Jahre nicht im Dienst gewesen. Und wenn ich zurückschaue, wegen Überheblichkeit, wegen den Götzen, Erkenntnis, den ich mir gemacht habe. Und Christus war an der Seite. Ich kämpfte nicht für Christus, sondern ich kämpfte für die Sachen, die ich erkannt habe. Bis ich auf den Boden kam und einige Jahre einfach ins Geschäftsleben zurückging. Und dann eines Tages Gott sprach und sagt, Herbert, ich will dich haben nach Darmstadt. Und ich habe gesagt, nie wieder. Ich war so enttäuscht von mir selber. Ich war so enttäuscht von meinem Leben und Verhalten, dass ich sagte, nie wieder werde ich predigen. Ich habe alles damals, was so irgendwie für Gemeinde oder dergleichen zu tun hatte, ich habe gesagt, das habe ich weggeschafft. Ich habe Dinge weggegeben. Ich habe gesagt, ich werde das nie wieder brauchen, denn ich werde sowieso nicht mehr als Prediger Gott dienen. Ich werde ein normaler, gläubiger Christ sein, aber Gott dienen, das werde ich nicht. Aber dann, 1998, vielleicht war es Ende 97, aber ich meine Anfang 98, da sagte Gott, willst du nach Darmstadt kommen? Willst du dort meine Gemeinde bauen? Und meine erste Reaktion war ganz klar und deutlich, nein, das werde ich nicht tun. Das kann ich nicht tun. Das war meine erste Reaktion. Weil ich war enttäuscht und ich war vielleicht in manchen Bereichen auch verbittert. Aber Gott ließ nicht nach. Ich hatte ihm eine Absage erteilt, dass das für mich nicht mehr in Frage kommt. Ich hatte einen Absturz hinter mir, ähnlich wie dieser Fassadenkletterer. Ich hatte mich an die Nichtigkeit der Erkenntnis, würde ich jetzt mal nicht sagen, aber das Verlassen auf die Erkenntnis, die ich gewonnen hatte, des Wortes Gottes, darauf hatte ich mich gebaut, danach griff ich, daran stützte ich mich und erlebte den Absturz. Aber Gott, der nicht nachgab, ihr kennt ja Großteil meiner Geschichte, Gott hat am nächsten Tag ganz einfach weitergemacht und hat mit mir gesprochen. Und ich habe damals dann gesagt, Gott, ich werde wieder dienen. Ich werde in den Dienst gehen, aber unter einer Bedingung. Die Bedingung ist, dass ich nicht mehr in meiner eigenen Leistung Dinge produzieren muss. Die Bedingung ist, dass ich so leben möchte, dienen möchte, wie dein Sohn Jesus Christus es macht. Gott sagt, deshalb rufe ich dich, weil du nämlich genau an diesem Punkt bist. Und jetzt kann ich dich gebrauchen. Er konnte mich vorher nicht gebrauchen. Ich war stolz über mein Wissen. Stolz über meine Erkenntnis und ich erlebte einen bitteren Absturz. Aber dann hat Gott gesagt, lies das Johannesevangelium. Und dann las ich das Evangelium des Johannes und dann las ich über das Verhalten von Jesu, von seiner Demut, von seiner Hingabe an den Vater. Ich las, wie er sagt, Leute, ich kann nichts von mir selber tun, denn alles, was ich tue, tue ich aus der Kraft und aus dem Leben mit meinem Vater. Leute, was ich zu euch rede, das rede ich nicht von mir selber. Ich rede das, was Gott redet. Die Werke, die ich tue, die tue ich, weil ich sehe, dass der Vater sie tut, weil der Vater möchte, dass sie jetzt getan werden. Jesus sagt, ich werde nichts tun, ohne vorher es beim Vater gehört zu haben oder es gesehen zu haben. Vorher werde ich nichts tun. Bevor ich etwas tue, werde ich lieber gar nichts tun. Und das hat mich sehr beeindruckt. Und da habe ich festgestellt, dass dieser Jesus, der Gottes Sohn ist, fern war von aller Überheblichkeit. Und er, der die absolute Erkenntnis und das absolute Wissen besaß, er, durch den ja auch die Welt geschaffen ist, dieser Mann sagte, ich kann ohne meinen Vater nichts tun. Ich bin absolut aufgeschmissen auf ihn. Und das war in dieser Stunde damals. Ich sagte, Herr, wenn das so geht, wenn du nichts anderes von mir erwartest, dann komme ich nach Darmstadt. Dann starte ich eine neue Gemeinde. Dann hat Gott gesagt, dann legen wir los. Und dann habe ich Zeit genommen, ich habe das studiert, ich habe Jesu Verhalten studiert, ich habe geschaut, wie ging er mit dem Vater um. Und ich habe dann sein Alltagsleben betrachtet und habe festgestellt, tatsächlich, er tat nichts, weil er so klug war, weil er so voller Erkenntnis war, weil er so voller Wissen war. Er tat es, weil er abhängig vom Vater war und sich absolut in all seiner Erkenntnis und all seinem Wissen dem Vater anvertraute. Manches Mal, wenn ich so in das christliche Lager hineinschaue und dann spreche ich ganz besonders uns Glaubenshelden an oder die wir meinen, wir haben alle Erkenntnis. Das gab es auch schon in der Bibel. Was sagt der Herr an eine Gemeinde in der Offenbarung? Du sagst, du hast alle Erkenntnis, du hast alles Wissen. Du meinst, du hast die Weisheit mit Schaumlöffel gefressen, sage ich mal. Du hast alle Erkenntnis. Und weißt du, was Gott sagt? Ich, sagt Jesus, sage dir, sagt er der Gemeinde, du weißt nicht, du bist jämmerlich, du bist arm, du bist blind, du bist nackt. Aber es ist eine Gemeinde, die aufstand und die damit trotzte, wir haben Erkenntnis, wir haben das Wissen. Wenn ihr wissen wollt, wie es im christlichen Lager gehen soll, dann schaut uns an. Wir sind diese coolen Typen. Und Jesus sagt, ihr seid arm, nackt, blind, ihr habt überhaupt nichts, ihr habt nichts begriffen. Das Einzige, was sie waren, die Erkenntnis, die sie mal gehabt haben, hat sie nicht in der Demut zu Christus gehalten, sondern hat sie auf das stolze Ross gesetzt und sie kamen zu Fall. Ich habe ja vor ein paar Jahren darüber gesprochen, über die Verhalten auch dieser Gemeinden in der Offenbarung. Und Gott hat immer wieder eine Warnung ausgesprochen am Schluss eines jeden Briefes. Er sagt, wenn du nicht umkehrst von deiner Denkweise, wenn du nicht umkehrst von deinem Verhalten, dann werde ich deinen Leuchter wegstoßen. Das heißt zu Deutsch, Gott sagt, dann werde ich eure Gemeinde auslöschen. Denn ich mag nicht, wenn eine Gemeinde sich im Stolz erhebt und im Stolz ihren Weg geht, sondern wir sind berufen, in Demut zu gehen wie Christus. Vielleicht musst du dich heute Abend von Überheblichkeit abwenden, denn Christus und Überheblichkeit, das funktioniert nicht zusammen. Christus und Stolz funktioniert nicht zusammen. Wenn du in die Bibel hineinschaust, dann sagt Gott, dass er den Stolzen zu Fall bringen wird. Und es steht sogar, das Haus des Stolzen, auch dein selbstgebautes Glaubenshaus, wo du dich über andere vielleicht erhebst. Gott sagt, wenn du von deinem Stolz nicht ablässt, dann werde ich dieses Haus einreißen und du wirst zu Fall kommen, wie dieser Fassadenkletterer. Und du wirst merken, deine Erkenntnis ohne Christus ist wie ein trockenes Spinnengewebe. Ich habe ein altes Lied heute mir im Internet angeschaut und den ersten Vers daraus genommen. Da habe ich so gedacht, wie schön manche der alten Liederschreiber es doch ausgedrückt haben. Christi, Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit werde ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde eingehen. Ich lese nochmal diesen Vers. Christi, Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und mein Ehrenkleid. Nicht meine Erkenntnis ist mein Schmuck, nicht mein Ehrenkleid, sondern Christi, Blut, sein Blut, das er für dich und mich vergossen hat. Und seine Gerechtigkeit, die er uns geschenkt hat, ohne Verdienst, das ist unser Schmuck. Wir haben nichts in die Welt reingebracht und wir werden aber mit dem rausgehen, was Christus uns geschenkt hat. Und wenn wir das nicht annehmen, was Christus uns geschenkt hat, dann gehen wir mit nichts in die ewige Welt. Die einen in das ewige Feuer, in die Hölle, wie es Luther sagt. Die anderen, die gläubig, die mal Christus vielleicht aufgenommen haben, wie gerettet durch das Feuer. Aber Christi, Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde eingehen. Ich will nicht, wenn ich in den Himmel komme, stehen und sagen, Gott, hier kommt ein guter Sohn, klopf ihm mal auf die Schulter, hat er doch gut gemacht. Nein, ich will das seinem Urteil überlassen, dass er kommt, komm, du treuer und guter Knecht. Gehe ein in die Freude meines Vaters. Du bist über wenig treu gewesen, ich setze dich über viel. Vielleicht sind du oder ich über mehr gesetzt, vielleicht auch über viel gesetzt. Aber Gott wird schauen, wie steht es mit meiner Treue zu dem, was er uns anvertraut hat. Er sagt, gehe ein in die Freude des Herrn. Und wir wissen, dass der, der seine Talente einfach nicht einsetzte und Gott einen lieben, guten Mann sein ließ, einfach seine Talente vergeudete. Jesus sagt, der kommt nicht hinein. Den werft hinaus in die Finsternis. Da ist das Heulen und das Zähneklappen. Also zum einen, wenn ich habe viele Gläubige im Laufe meines Dienstes und ich bin ja jetzt nun mal schon seit 1977 im Dienst Gottes. Viele Gläubige gesehen, die eine Zeit auch in ihrer Überheblichkeit lebten, ähnlich wie ich es mal gemacht habe. Aber sie sind alle gestürzt. Sie sind alle gestürzt. Sie haben sich in der Öffentlichkeit teilweise einen großen Namen gemacht. Aber sie sind gestürzt. Ich habe damals gedacht, man muss ja meinen Namen lesen. Das ist ein Markenfabrikat bezüglich der Erkenntnis, die ich aus dem Wort Gottes gewonnen habe. Es gab keine Evangelisation, auf denen nicht die Dörfer und Orte gepflastert waren mit Plakatständern und Plakaten, auf denen mein Bild war und auf denen ich Menschen zu Gottesdiensten rief. Ich war sehr eingenommen von mir. Aber eines Tages, als ich merkte, ich gehe einen Stück höher diese Wand empor, da griff ich ins Leere und dann stürzte ich ab. Aber Gott in seiner Gnade und in seinem Erbarmen kam und hat wieder aufgerichtet und hat wieder aufgestellt. Und ich bin mir dessen voll bewusst, das bin nicht ich, dass ich hier stehe. Das habe nicht ich gemacht, das hat er gemacht. Es ist sein Verdienst. Wenn wir hier stehen, wenn wir heute Abend hier sitzen, dann ist es sein Verdienst. Oder wie ich es letzte Woche auch gesagt habe, David sagt, wenn ich den Gottesdienst besuchen darf, erinnert euch an letzte Woche, wenn ich in der Versammlung der Gläubigen sitze und Gott preise, dann weiß ich, das ist die übermäßige Gnade, die er in mein Leben gegeben hat. Denn wäre Gnade nicht in mein Leben gekommen, würden wir nicht in diesem Gottesdienst sitzen. Du und ich, wir wären heute Abend nicht hier, wenn die Gnade Gottes nicht in unser Leben gekommen wäre. So, wir haben keinen Grund, uns irgendwo zu erheben. Von daher habe ich auch gelernt und dass Gott sagt, deine Erkenntnis, die du hast, ist okay, die ist nicht verkehrt, die ist in Ordnung. Aber im Umgang mit anderen Menschen habe ich auch etwas gelernt, in der Erkenntnis Zurückhaltung, sagt Gott. Versuche nicht jedem mit einem Hammer, wie war das, der Bolli, was ihr gesagt habt, den Vorschlaghammer, versuche nicht deine Erkenntnis, die dir offenbar wurde in deiner Gemeinschaft mit Christus, versuche nicht diese Erkenntnis wie einen Nagel in den Kopf, in das Gehirn eines anderen einzuschlagen. Denn die Erkenntnis, die kommt von Gott. Die Erkenntnis kommt beim Studium des Wortes Gottes. Da möchte ich auch denen sagen, wenn du sagst, ich verbringe keine Zeit im Studium des Wortes Gottes, dann wirst du wenig Erkenntnis in deinem Leben haben. Dann wirst du auch in viele Irrtümer geraten und auch immer wieder straucheln. Und du wirst oft nach Wind haschen und wirst denken, Mensch, da habe ich doch jetzt wird es anders. Nein, die Basis für unser Leben, für unser ganzes Sein ist Gottes Wort. So, wenn du als Gläubiger hier bist und du hast wie Israel, ja, du trinkst jeden Sonntag aus der geistlichen Quelle, jeden Sonntag, vielleicht jeden Dienstag und auch sonst im Internet. Du trinkst aus der geistlichen Quelle, wie alle anderen auch. Die Frage ist nur, was bewirkt das bei dir? Beim Volk Israel, an den meisten hatte Gott keinen Gefallen. Was heißt das, er hatte keinen Gefallen? Gott sagt, es gefällt mir nicht, dass ihr diese Entscheidung lebt. Es gefällt mir nicht, dass ihr Ersatz habt, denn dieser Ersatz, der wird euch nicht Leben bringen. Dieser Ersatz wird euch nicht helfen. Diese anderen Götzen, sie werden euch nicht stützen, wenn ihr wirklich in Not seid. Es gefällt mir nicht, dass ihr euch für wenig oder für gar nichts oder für Halbes entscheidet, wenn ihr doch das Ganze, die ganze Fülle in Christus haben könnt. Da hat Gott keinen Gefallen daran. Warum hat er keinen Gefallen daran? Weil er weiß, wenn wir uns auf diese Krücken stützen, dann wird unser Leben irgendwann einbrechen. Und Gott hat keinen Gefallen am Tode des Gottlosen. Er will, dass er sich bekehrt und dass er lebt. Das ist Gottes Wille. Er will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Somit, du als Gläubiger, wenn du da in diesen Bereichen dich irgendwo wiedergefunden hast, dann hast du heute Abend, auch das ist Gnade Gottes, das besondere Vorrecht, dieses zu verlassen und dich völlig und allein auf Christus zu stellen. Völlig und allein auf Jesus Christus zu stellen. Und wenn du heute Abend hier bist und du bist vielleicht wie jemand, der Gott vergessen hat oder Gott noch niemals nachgefolgt ist, da lese ich nochmal, was Hiob schreibt. So sind die Pfade, so ist das Ende aller, die Gott vergessen. Das Ende der Gottlosen, die Hoffnung der Gottlosen geht zugrunde. Alles, worauf du außer Christus deine Hoffnung und dein Leben setzt, wird den extremen Situationen des Lebens nicht standhalten. Es wird zerbrechen, es wird zugrunde gehen. Und wir werden dann einen Sturz machen wie dieser Fassadenkletterer. Seine Zuversicht von diesem, der nicht mit Gott lebt und Gott nicht vertraut, ist ein dünner Faden. Und ein Spinngewebe ist das, worauf er vertraut. In seinem selbstgebauten Haus fühlt er sich zwar sicher, aber es bleibt nicht bestehen. Er klammert sich daran, findet aber keinen Halt. Ich möchte dich, wenn du heute Abend hier bist und noch keine persönliche Beziehung zu Jesus hast, einladen, mit diesem Jesus Christus den Weg zu gehen. Dass du heute, und wie wirst du Christ? Das ist ganz einfach. Jesus hat es uns gelehrt in seinem Wort. So viele ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Ganz einfach, Jesus, ich nehme dich in mein Leben auf. Ich mache dich zu meinem Herrn. Dass du das sprechen kannst, dass du diesen Wunsch Gott gegenüber vortragen kannst, das nennt die Bibel schon Gnade. Denn von uns heraus würden wir nicht auf diesen Trichter kommen. Wir würden nicht auf diese Idee kommen. So, wenn du sagst, Jesus, ich will, dass du mein Herr bist, von heute an will ich dir nachfolgen, dann wird er in dein Leben kommen und dann wirst du ein Kind Gottes werden. Du wirst erfahren, wie die Liebe Gottes in dein Herz kommt und die Liebe Gottes in dein Herz ausgegossen wird. Und Gott sagt, oder Johannes sagt im ersten Johannesbrief, schaut mal, welch eine Liebe uns der Vater geschenkt hat, dass wir uns Gottes Kinder nennen dürfen. Bisher warst du ohne Jesus, dann warst du kein Kind Gottes. Manchmal ist ja diese Meinung im Volk, wir sind alle Kinder Gottes. Nein, die Bibel sagt und Jesus sagt, das stimmt nicht. Jesus sagt ganz klar und deutlich, auch zu den Juden, wo wir ja sagen, Mensch, das sind doch die Kinder Gottes. Nein, wenn ihr Gott nicht nachfolgt und wenn ihr nicht in den Wegen und Fußstapfen des Abraham läuft, dann seid ihr Söhne des Teufels. Das ist, was Jesus den Juden sagt. Ja, aber den Pharisäern und Schriftgelehrten, aber wir sind religiös, wir üben Gottesdienst, wir haben christliche, göttliche Veranstaltungen. Der Herr sagt, nein, sagt er, wenn ihr nicht in das hinein euch bewegt, wie Abraham im Vertrauen zu Gott seinen Weg zu gehen, dann seid ihr keine Kinder Gottes, ihr seid Söhne des Teufels. Aber welch eine Liebe hat uns der Vater gezeigt, dass wir uns Kinder Gottes nennen dürfen. Wenn du Jesus in dein Leben aufnimmst, dann kannst du von da an sagen, ab heute bin ich ein Kind Gottes. Ohne Jesus sind wir Geschöpfe Gottes, aber nicht Kinder Gottes. Wir sind Geschöpfe, aber Kinder Gottes werden wir dadurch, dass wir Jesus Christus in unser Leben aufnehmen. Und Römer 10 sagt, wer mit seinem Mund bekennt, dass Jesus Christus der Herr ist, der wird gerettet werden. Und wer glaubt, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, der wird gerechtfertigt. Das heißt, so ein Mensch steht vor Gott da, als hätte er nie gesündigt. Wir werden nicht Christen, indem wir unsere Sünden bekennen. Viele sind in diesem Irrtum, in 1. Johannes 1,7, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das ist ein Bibelvers für Leute, die gläubig sind, die bereits wiedergeboren sind, die aber dann sündigen. Gott sagt, du kannst gereinigt werden, wenn du als Christ fällst. Bekenne deine Schuld und ich reinige dich. Der Gottlose kann seine Sünden, ohne Christus kann er seine Sünden Tag und Nacht bekennen, rauf und runter. Er wird dadurch nicht in den Himmel kommen. Sündenbekenntnis bringt keinen Menschen in den Himmel. Keinen Menschen. Sondern so viele ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. 1. Johannes 5, Vers 12. Wer den Sohn Gottes hat, wer Jesus hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Und ich sagte schon mal, ich habe ein altes Buch gelesen und da waren vor allem auch die Gebete der Zeus-Anhänger und die ihre Gebete zu Zeus sprachen. Die haben Sündenbekenntnisse vom Stapel gelassen. Da könntest du als Christ fast neidisch werden, sagen, wie konnten die das nur so schön ausdrücken? Nein, Sündenbekenntnis rettet dich nicht. Sündenbekenntnis, dieser Vers, ist für Gläubige geschrieben, die gesündigt haben. Der Ungläubige nimmt Jesus auf, bekennt, sagt, du sollst jetzt mein Herr sein, von heute an folge ich dir nach, der wird ein Christ, so wird man ein Kind Gottes. Ich lade dich ein, diesen unsicheren Halt, auch wenn es noch so scheint, du sagst, daran, woran ich mich klammere, das scheint so sicher zu sein, das scheint mir wirklich Halt zu geben. Aber du musst wissen, wenn du in der Stunde, wenn es nötig ist, danach greifst, dann wird es vielleicht nur ein trockenes Spinnengewebe sein und du tust einen Sturz in die Tiefe und es wird niemand geben, der dich retten kann. So lade ich ein, zum einen für die, die Christus nicht kennen, komm heute zu Jesus Christus. Die, die vielleicht auch mit Christus leben, aber wie der größte Teil des Volkes Israels, den gleichen geistlichen Trank, gleiche geistliche Speise nahmen, dieselben Predigten hörten, aber die einen wachsen im Glauben und die anderen kommen nicht voran. Dafür ist weder der Pastor verantwortlich, noch dein Hauszellleiter, noch dein Seelsorger, auch nicht Gott. Wenn wir im Glauben nicht wachsen, sind wir dafür verantwortlich. Denn Gott hat alle Gnadenvoraussetzungen gegeben, damit jeder wachsen kann und damit jeder stark in Christus werden kann. Die Entscheidung, ob wir wachsen wollen oder nicht, diese Entscheidung treffen wir. Und das ist nicht Gott. Es ist nicht Gottes Schuld, wenn du im Glauben nicht wächst. Es ist auch nicht meine Schuld, wenn du nicht wächst. Selbst wenn ich ein oberflächlicher Geistlicher wäre, dann hast du doch deine eigene Bibel, aus der du wirklich das geistliche Wissen und die Substanz und die Stärke für dein Leben ziehen könntest. Selbst wenn du einen gottlosen Pfarrer oder Priester oder Pastor hast, dann ist er nicht verantwortlich. Denn die Schrift sagt, jeder wird für sich selbst Rechenschaft ablegen. Wir sind selber verantwortlich für das, was wir tun oder nicht. Wir sind selber verantwortlich, ob wir Frucht bringen wollen oder nicht. Wie sagt Jesus, als der Herr des Weingartens kommt und sagt, diesen Feigenbaum, der Vater sagt, dieser Herr des Weingartens sagt, oder dieses Feldgartens sagt, das ist ein Feigenbaum. All die Jahre komme ich hierher und er bringt keine Frucht. Und dann sagt er, hau ihn ab, fäll ihn den. Dieser Baum bringt keine Frucht, schaff ihn weg. Dieser Baum hat auch alle geistliche Nahrung wie die übrigen Bäume bekommen. Er hat dasselbe Wasser bekommen, dieselben Düngemittel bekommen, alles genauso wie die übrigen, aber er brachte keine Frucht. Und Jesus sagt, Vater, noch einmal will ich Dünger werfen, noch einmal will ich um ihn graben. Noch einmal will ich Bodenlockerung machen. Noch einmal will ich gießen. Ich will noch einmal in diese Person Wort investieren. Noch einmal will ich in diese Person Gebet investieren. Komm in einem Jahr wieder. Aber wenn du dann merkst, in dem einen Jahr, er ändert sich nicht, der Baum bringt keine Frucht, Vater, dann hau ihn ab, so leid es uns tut. So, Jesus hat alle Voraussetzungen geschaffen, damit wir Frucht bringen können. So lade ich dich ein, heute zu der Seite des Volkes Gottes zu kommen, die den geistlichen Trank getrunken haben, die geistliche Speise gegessen haben und die wachsen und die sagen, ich will wachsen in Christus. Die übrigen, sie haben es nicht in ihr Leben hineinbezogen und sie kamen um. Sie hatten einen gewaltigen Sturz. Und wenn du Jesus nicht kennst, dann kannst du gerne hier auch gleich nach vorne kommen und ich werde mit dir sprechen, werde mit dir beten. Und Jesus wird in dein Leben kommen. Ich möchte, dass wir mal kurz unsere Augen schließen. Und ich möchte gerade beten. Vater, ach, lass mich noch eine Erklärung sein. Diese Geschichte, einfach der Ordnung halber, von diesem Fassadenkletterer habe ich entnommen vom Christliche Schriftenverbreitung, dem Verlag Christliche Schriftenverbreitung, aus dem Buch Du bist gemeint, Denkanstöße in Kurzgeschichten, nur so das noch zur Ergänzung, wegen auch der Rechte. Vater, du bist heute Abend hier und du hast mir dein Wort, Herr, gegeben für den heutigen Abend, für die Situation. Und ich bete jetzt für solche, Herr, die schon länger oder vielleicht auch kurze Zeit dieselbe geistliche Speise, denselben geistlichen Trank haben wie alle, aber so viele Krücken und Stützen und fremde Götter in ihr Leben mit hineingenommen haben. Ich bete, Herr, dass du heute noch einmal so wirklich einen Stoß, einen Schub von Gnade in ihr Leben hineinschießt. Und dass sie sich entscheiden und sagen, ja, ich gehe in die Gnade hinein und ich verlasse mich völlig und ausschließlich nur noch auf die Gnade Jesu Christi. Nicht mehr auf meine eigenen Werke, nicht meine eigenen Leistungen. Ich bete, Herr, dass heute Brüder und Schwestern rauskommen aus diesem Krückendasein, aus diesem unfruchtbaren Dasein und dass sie Frucht bringen. Ich bete für solche, Herr, die dich noch nie kennengelernt haben, die noch niemals gesagt haben, Jesus, werde du der Herr meines Lebens. Ich bete, Herr, dass du heute in ihr Leben kommst und dass sie heute dich kennenlernen und dass sie heute diesen Gottesdienst verlassen mit dem Wissen, mit der Zusage, aber auch mit der Aussage, ich bin ein Kind Gottes. Und ich möchte fragen, während wir so beten, ist jemand hier, der sagt, ja, ich gehöre zu dieser Kategorie, selben geistlichen Trank getrunken, selbe geistliche Speise gegessen. Ich habe dasselbe Futter, um es mal fromm zu sagen, wie die anderen. Aber in meinem Leben ist kein Wachstum gekommen. Ich habe so viele Krücken in meinem Leben, so viel neben Christus hineingenommen, was mein Leben behindert. Würdest du für mich beten, dann würde ich für dich beten. Wenn du das möchtest, dann heb deine Hand und ich werde heute für dich beten und wir werden zusammen beten, dass du dich allein nur noch auf Christus stellst. Ist jemand da, dann hebe deine Hand und dann wird Jesus kommen und er wird hier eine Veränderung schaffen. Die, die sich entscheiden, ja, ich verlasse mich allein auf Christus. Auch die, die vielleicht in Überheblichkeit ihren Weg gehen. Hochmut kommt vor dem Fall. Stolz zerstört einen Menschen. So, wer ist da von Gläubigen, sagt, ich muss da eine Korrektur in meinem geistlichen Haus machen? Dann hebe deine Hand und ich will für dich beten. Danke, ja, danke, noch danke. Danke, danke, danke schon. Noch jemand, noch andere da? Danke, 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 Herr. Danke, ja. Ich will, Herr, wenn du in deinen Garten kommst und diesen Baum, den du gepflanzt hast, mich und auch meine Brüder und Schwestern, wenn du kommst in deinen Garten, dann sollst du Frucht daran finden, Herr. Noch jemand, der sagt, bete auch für mich. Bete für mich. Dankeschön, Herr. Sind solche da, die sagen, ich habe noch keine Beziehung zu Jesus. Ich weiß nicht, wie sich das anfühlt, Christ zu sein. Ja, ich sage bewusst auch anfühlt, weil man kriegt dann irgendwie auch gute Gefühle, Friedensgefühle in sein Leben. Ich hatte so ein Gefühl von Frieden endlich in meinem Leben, als ich Jesus aufnahm. Du sagst, ich habe noch niemals gesagt, Jesus, ich nehme dich in mein Leben auf. Nimm mich in dein Leben auf. Dann sag, Jesus, und du willst Jesus einladen. Dann heb deine Hand, dann werde ich auch für dich beten. Es ist jemand, der sagt, ich habe noch niemals Jesus in mein Leben aufgenommen. Bete für mich, ich möchte Christ werden. Ich möchte Christ werden. Christ wirst du nicht durch Babytaufe oder Besprengung. Christ wirst du durch Entscheidungen, indem du Jesus aufnahmst. So viele ihn aufnahmen, die wurden dann Kinder Gottes. Es ist jemand, der sagt, bete für mich, ich kenne diesen Jesus nicht, aber ich würde ihn gerne aufnehmen. Dann heb deine Hand und ich bete für dich. Einfach deine Hand nehmen. Ich bete für dich. Dieser Jesus wird kommen und wird Herr deines Lebens heute. Ja. Noch jemand darf zu der ersten Frage sagen, ich muss wirklich eine Klarheit in meiner geistlichen Beziehung zu Jesus schaffen. Bete für mich, dann kannst du dich jetzt noch melden. Dankeschön. Dankeschön. Das ist kein Grund zur Verdammnis. Weißt du, das ist, wenn man mit dem einen Fuß auf dem Felsen lief und mit dem anderen Fuß im Dreck und Schlamm rumlief, da muss man ganz einfach den einen Fuß aus dem Dreck und Schlamm rausnehmen und sich mit beiden Füßen auf den Felsen stellen, auf Christus. Das ist keine große Prozedur, aber das ist ein Weg, wo wir sagen, ja, Jesus, du bist, der mir Leben gibt und in dir habe ich ewiges Leben. Lass uns doch mal zusammen bitte aufstehen. Kannst du das gerade mal? Ich bitte die, die sich auch gemeldet haben, diese Entscheidung getroffen haben, ich will mich ganz allein auf Christus verlassen oder andere Motive, die du hattest, während du deine Hand gehoben hast, komm doch hier nach vorne zu mir und lass uns miteinander beten. Die Bibel sagt, lass uns zum Thron der Gnade kommen, wenn uns Hilfe nötig ist. Kommt, ja, kommt. Der Thron der Gnade ist offen. Wenn Unfruchtbarkeit da ist, von heute an, Gott sagt, wir werden nochmal Dünger werfen, nochmal graben. Nochmal werden wir alles tun, damit göttliches Leben reinkommt. Nochmal werden wir alles unternehmen. Ich stehe nicht hier, um dich zu verdammen. Ich weiß, was es bedeutet, sich auf eigene Werke, selbst auf Erkenntnis zu stützen ohne Christus. Ich weiß, was es bedeutet, einen Absturz zu machen. Gott sei Dank war mein Sturz nicht so, dass ich zerschmettert bin wie dieser Fassadenkletterer. Nein, ich möchte mal so sagen, ich hatte das Glück, dass ich noch in das sanfte Tuch der Gnade gefallen bin. In das Sprungtuch der Gnade. Und Gott mit Wiederherstellung gekommen ist. Weißt du, Gott hat dich gehalten bis jetzt, dass du nicht abgestürzt bist. Viele Gläubige sind aufgrund ihres Lebens vom Glauben abgefallen, sind weggegangen von Christus. Sie haben einen tödlichen Sturz erlebt. Aber weißt du, was das Gute für mich ist? Dass die, selbst die, die einen hier im Irdischen einen tödlichen Sturz erlebt haben, auch ihres Glaubenslebens, es gibt Hoffnung für dich. Selbst wenn man dir gesagt hat, es ist nicht möglich, dass du wiederhergestellt wirst, dann hat ein weiser Pastor, ein alter Pastor, den ich sehr geschätzt habe, gesagt, weißt du, Herbert, weil ich sagte ihm, die doch mal abgefallen sind, die können nicht erneuert werden. Da hat er gesagt, weißt du was, Herbert, was bei Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Und merk dir eins fürs Leben, für dein Predigerleben, bei Gott sind alle Dinge möglich. Merk es dir für den Rest deines Lebens, bei Gott sind alle Dinge möglich. Weißt du, und das ist, wo es so aussieht, dass keine Hoffnung ist, wo es so aussieht, das kann nicht mehr gut werden. Da habe ich einen Spruch in meinem Kopf, der in meiner Bibel steht. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Amen. Bei Gott sind alle Dinge möglich.